Buzzard, ein Podcast, alle Perspektiven.
Der rechtsextreme AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke und CDU-Chef Mario Vogt aus Thüringen haben sich diese Woche in dem ersten TV-Duell dieser Art getroffen und das hat ganz schön die Gemüter bewegt. Wer laut den Medien als Sieger hervorgegangen ist und ob die Sorge vor diesem Duell letztendlich berechtigt war, das erfahrt ihr heute unter anderem in diesem Podcast.
Ihr hört Buzzard, der Wochenrückblick. Wie immer mit Felix Friedrich und Dario Nasser für euch hier im Studio. Wir sprechen heute neben dem TV-Duell über Schwangerschaftsabbrüche. Wir beschäftigen uns mit der Frage, warum es oft Missverständnisse beim Umgang mit dem Begriff Völkermord gibt. Ein Israel-Experte verrät uns, was der wahre Grund dahinter ist, dass die israelische Regierung bisher keine Strategie für die Zeit nach dem Gaza-Krieg vorgelegt hat. Und abschließend lernen wir, warum ältere Frauen mehr unter dem Klimawandel leiden müssen als viele andere Gruppen in der Gesellschaft.
Das also sind unsere heutigen Themen bei unserem großen Wochenrückblick. Alle Perspektiven mit Buzzard. Heute ist Freitag, der 12. April und Redaktionsschluss war 10 Uhr.
Die wichtigsten Konfliktthemen der Woche.
Herr Vogt, es war Ihre CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Grenzen geöffnet hat bzw. nicht geschlossen hat und die Willkommenspolitik ausgerufen hat.
Wir haben gerade Björn Höcke gehört, Spitzenkandidat der AfD aus Thüringen. Und zwar hier direkt aus einem Mitschnitt der Sendung des TV-Duells bei dem privaten Fernsehsender Welt von Donnerstagabend. War ja ein Duell, das vorab auch schon seit Wochen für Gesprächsstoff sorgte.
Ja, am 1. September finden die Landtagswahlen in Thüringen statt. Laut den Umfragen steht die AfD bei knapp 30% und damit 10 Prozentpunkte vor der CDU. Danach kommen dann die Linken mit rund 17% in den Umfragen, das Bündnis Sarah Wagenknecht mit 14%, die SPD mit 7,5% und die Grünen mit 5%.
Ja, das Besondere ist und wo ja auch viele Leute sich Sorgen machen aktuell, ist, dass natürlich die AfD hier klar vorne liegt in den Umfragen. Danach dann eben die CDU kommt und der aktuell amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow also an dritter Stelle liegt und dementsprechend die Chancen gerade gar nicht so schlecht aussehen, dass tatsächlich Höcke die stärkste Kraft stellen kann und sogar Ministerpräsident werden könnte.
Ja, und genau das sorgt jetzt eben auch für Kontroversen rund um dieses TV-Duell. Also die Frage, ist es richtig, jetzt ein TV-Duell mit einem Rechtsextremisten im Fernsehen zu machen? Bietet man damit Rechtsextremismus eine Bühne oder trägt es dazu bei, eben auch tatsächlich die AfD inhaltlich zu stellen? Das ist ja der Anspruch des CDU-Chefs gewesen, der gesagt hat, wir müssen eben versuchen, jetzt wirklich inhaltlich mit der AfD auch in die Diskussion zu gehen, denn sie auszugrenzen, hat in der Vergangenheit eigentlich die AfD stärker gemacht.
Ja, mehr als zwei Drittel der Deutschen, finde ich eine starke Zahl, die haben laut einer aktuellen Civi-Umfrage gesagt, die finden es aber richtig, dass jetzt der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Vogt eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem AfD-Spitzenkandidaten Höcke in dem TV-Duell gesucht hat. Und Dario, wir beide haben das Duell ja auch gesehen, war gestern noch eine längere Nacht und heute Morgen auch alle Medienperspektiven dazu gelesen. Insofern bin ich gespannt jetzt auch darauf, was unser leitender Redakteur der Recherche auch nochmal zu sagen hat zu der Medienrezeption und wir schauen uns auch noch ein paar Perspektiven etwas genauer an, ob die Sorge berechtigt war, dass hier möglicherweise noch zu einer Normalisierung und Etablierung der AfD beigetragen wird.
Bevor wir das machen, würde mich einmal deine Analyse interessieren, Felix. Du hast dir das TV-Duell ja direkt dann auch reingezogen, dir angeschaut. Hast du das Gefühl, das hat jetzt die AfD gestärkt oder hat es sie entzaubert?
Ich würde sagen, unterm Strich eher gestärkt tatsächlich, denn das ist ja auch, was viele PolitikwissenschaftlerInnen vorher befürchtet hatten, dass hier ja möglicherweise die Partei eine große Bühne bekommt und Höcke nicht entzaubert werden kann. Gleichzeitig gibt es keinen ganz klaren Sieger. Also ich finde, dass der CDU-Mann das auch sehr gut gemacht hat. Und es gab eine klare Trennlinie, die hier aufgezeigt worden ist, zwischen konservativer und rechtsextremer Sichtweise. Gerade was so islamophobe Ansichten betreffen, da hat man klar gesehen, wo die Grenze verläuft zwischen Höcke, der im Prinzip einfach sagt, dass islamische Gesellschaften nie Demokratien sein können, wenn er sich das anschaut weltweit, und deswegen einfach keine Muslime und mehr in Deutschland haben möchte. Und hingegen Vogt ganz klar gesagt hat, solche Grenzen zieht er nicht, wir müssen auf dem Boden des Grundgesetzes bleiben. Ich finde auch, dass Höcke es geschafft hat, sich hier teilweise als Staatsmann zu präsentieren. Und die Sorge ist ja durchaus berechtigt, dass er es geschafft hat, hier in einem bürgerlichen Programm sich ein bisschen auch reinzuwaschen von den rechtsextremen Thesen und Parolen, die er sonst anderswo in seinem Buch oder auch auf der großen Bühne in Form von Protestkundgebungen und so weiter kundtut. Also war ein spannender Abend, der durchaus schon dazu beigetragen hat, dass beide Seiten, also auch die AfD-AnhängerInnen, zufrieden sein dürfen, sowie auch die CDU-Anhänger.
Wenn du die Entscheidung hättest treffen müssen, dass das TV-Duell stattfinden darf oder nicht, oder stattfinden soll oder nicht, hättest du gesagt, sollte man machen oder eher nicht?
Doch, ich denke, da kann man nichts dran aussetzen, dass es in Deutschland, in einem Land, in dem Meinungsfreiheit herrscht, dass ein privater Fernsehsender auch zwei demokratisch gewählte Politiker einlädt und dort auch ein Streitgespräch stattfindet. Insofern nein, verbieten kann man das sicherlich nicht. Finde ich das persönlich jetzt gut? Das ist ja eine Frage, die eigentlich nicht wirklich interessiert. Das wurde ja auch vielfach sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, dass der Anspruch zu hoch ist, zu sagen, man kann Höcke und dessen Thesen, dessen faschistische Thesen einfach inhaltlich stellen und in so kurzer Zeit tatsächlich auseinandernehmen. Das ist, glaube ich, ein Anspruch, der ist zu hoch, auch von dem CDU-Politiker gewesen. Aber es ist schon spannend und insofern auch doch vorteilhaft, dass man eben argumentieren kann, nein, es gibt Meinungsfreiheit in Deutschland und man kann selbst in so einem Milieu mit dem radikalen Politiker Höcke, kann man eine Diskussion haben und durchaus sehen, wo die Unterschiede sind. Man muss hoffen, dass dann natürlich das Wahlvolk letzten Endes eine Entscheidung trifft, die ja auf dem Boden des Grundgesetzes bleibt.
Sehr spannend. Wir haben mit unserem leitenden Redakteur Sebastian Gartow ein kurzes Gespräch geführt. Er hat uns seine Einschätzung geschickt, wie die Medienlandschaft, wie die Stimmen in der Medienlandschaft zu diesem Thema jetzt aktuell kommentieren.
Dieses TV-Duell hat für sehr kontroverse Reaktionen gesorgt. Man kann sagen, dass sich die innerhalb derselben Redaktionen wirklich auch die Fraktionen gegenüberstanden, die einen argumentierten, man müsse sich mit der AfD auch inhaltlich auseinandersetzen und nicht nur über sie reden. Andere meinen, der AfD werde dadurch eine Bühne geliefert. Man sieht diese Position zum Beispiel in der FAZ oder auch im Spiegel. Generell kann man sagen, je weiter links ein Medium steht, umso stärker war die Kritik an diesem Format. Auf der rechten medialen Seite hingegen wird ja generell die Ansicht vertreten, dass die AfD ungerecht behandelt wird und dass ihr genauso ein Platz in der Öffentlichkeit zusteht.
Soweit die allgemeine Stimmungslage und die ganz großen Argumente, die in den Medien auch jetzt schon vor dem Duell mehrfach aufgetaucht sind. Und wir wollen jetzt ganz frisch nochmal reinschauen nach dem Duell, wie das Ganze jetzt schon heute Morgen kommentiert wurde. Felix, du hast hier nochmal zwei Stimmen exemplarisch angeschaut. Nimm uns mal mit und gehen wir mal ein bisschen tiefer da in die Argumentation rein.
Sehr gerne. Also hier mal ein Beispiel derjenigen, die sagen, dass das ein Quantensprung war für Deutschlands Debattenkultur. Das war ein Beitrag von Nathan Giwerzew und zwar in der Berliner Zeitung heute Morgen. Und der argumentiert ganz interessant, dass er gut findet, dass sich eben die beiden getroffen haben und es nötigt ihm sogar Respekt ab. Denn, Zitat, das hat sich vor ihm noch niemand getraut, lobt der Redakteur hier den CDU-Spitzenkandidaten Vogt. Allerdings findet er, dass man sich darüber streiten könne, ob es ihm jetzt wirklich gelungen ist, Höcke inhaltlich zu stellen. Aber er sagt eben, dass es dieses Experiment gegeben hat, dass das Deutschlands Debattenkultur vorangebracht hat, das ist kein strittiger Punkt. Er fühlt sich in seinem Artikel hier auch erinnert an teils amerikanische Talkshow-Formate, also etwa die des konservativen Senders Fox News, ja auch Donald Trumps ehemaliger Haussender, wie gerne gesagt wird. Und zwar wurde ihm zufolge ja immer von oder vor amerikanischen Verhältnissen in Deutschland gewarnt, wenn dann in Zukunft eben auch PolitikerInnen fragwürdige Thesen in solchen Formaten teilen und ein Millionenpublikum erreichen. Allerdings, Zitat, Womöglich hat dem Land diesmal eine solche Portion Fox News gut getan, sagt er. Ist ja auch keine unkontroverse Aussage, die er in diesem Meinungskommentar tätigt. Er argumentiert oder begründet es wie folgt, denn zum ersten Mal nämlich trafen im Rahmen eines Streitgesprächs nämlich Positionen aufeinander, die einander kategorisch ausschließen, aber in der Bevölkerung letzten Endes tagtäglich in Kneipen, Sport und Schützenvereinen, am Arbeitsplatz, überall dort diskutiert werden. Und das ist einfach auch ein Teil der Realität, lässt sich hier in dem Kommentar durchblicken. Inwiefern das jetzt dem CDU-Kandidaten nützlich sein wird, dass er sich auf das Duell mit dem führenden, deutlich führenden Björn Höcke eingelassen hat, das sagt er, das bleibt zwar abzuwarten. Fest steht aber, dass er mit diesem Schlagabtausch nichts weniger als einen Quantensprung in der deutschen Debattenkultur begonnen hat.
Er meint also Quantensprung, weil es darum geht, dass diese Positionen überhaupt jetzt mal öffentlich ausgetragen werden und die CDU in dem Fall sich getraut hat, mit der AfD ins Gespräch zu gehen öffentlich. Ne? Also sozusagen, er sagt jetzt nicht, der Effekt dessen war ein Quantensprung, sondern die Tatsache, dass es stattgefunden hat im Prinzip schon. Ne?
Genau, und da gibt es auch viele andere Kommentare. Also ich habe gedacht, dass so nach meiner Lektüre überwiegenden Medienstimmen doch eher konstatieren, dass das Experiment geglückt ist. In der FAZ zum Beispiel Markus Wehner unter dem Titel Fuchs Experiment gelingt oder auch in der Zeit, da titelt Martin Maschowetsch unter dem Titel Vogt zeigte, man kann gegen die AfD wirklich gewinnen. Oder Annika Leister, da ist selbst Höcke baff im Nachrichtenportal T-Online. Also da gibt es schon viele Stimmen, die sagen, ja doch, Vogt hat eigentlich unterm Strich einen ganz guten Job gemacht, hat eine klare Kante gezeigt und wenn auch vielleicht nicht inhaltlich alles überzeugt hat, kann man doch sagen, gut, unterm Strich war das gut, dass dieses Duell stattgefunden hat.
Und jetzt die Gegenseite, argumentiert die einfach, dass Vogt kein gutes Bild im Vergleich zu Höcke abgegeben hat und dass deshalb das Experiment nicht gut war? Oder finden sie einfach prinzipiell nicht gut, dass ein gesicherter Rechtsextremist hier seine Thesen öffentlich verbreiten durfte und dafür Sendezeit bekommen hat? Also wie wird quasi die Kritik daran, wenn man es ganz grob zusammenfasst, argumentiert?
Ja, hauptsächlich, dass es ein Problem ist, einem Menschen, der gerichtsfest als Faschist bezeichnet werden darf, dass der eine große Bühne bekommen hat. Darüber wird sich weiterhin aufgeregt, unter anderem in einem lesenswerten Artikel heute Morgen in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Da argumentiert Christian Unger unter dem Titel »Dieser Schlagabtausch war ein Fehler«, eben das, was ich gerade gesagt habe. Also der Preis war seiner Ansicht nach hoch. Es ist zwar so, dass sich sowohl, also auch der CDU-Kandidat, natürlich viel Öffentlichkeit geschafft hat. Ich denke, viele kannten den vielleicht auch vorher gar nicht. Aber es ist eben so, dass Höcke hier als Rechtsaußen letzten Endes die beste Sendezeit für seine Parolen bekommen hat, kritisiert Unger. Und er führt das vor allem, ja, also für ihn führt das vor allem dazu, dass er neue Wählerschichten gewinnt und dass er seine Ideologie in ein bürgerliches Korsett kleiden kann. Und im TV-Duell sei das unter anderem deutlich geworden, als Höcke etwa den neurechten Kampfbegriff der Remigration nur als Maßnahme für konsequentes Abschieben ausreisepflichtiger Ausländer tarnte. Und der Redakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, der sagt dazu, das ist nicht nur unglaubwürdig, hier wäscht sich ein Geschichtsrevisionist mit bürgerlicher Seife rein.
Alles klar, haben wir verstanden. Der Konflikt lässt sich natürlich, wie die meisten Konflikte, die wir bei Buzzard besprechen, wahrscheinlich nicht abschließend lösen. Frage ist natürlich, was daraus jetzt erfolgt. Also wird es jetzt eine andere Medienberichterstattung, einen anderen Umgang mit der AfD geben, gerade jetzt in diesem Schicksalswahljahr 2024, oder war das jetzt ein einmaliges Experiment und es geht weiter wie bisher, dass im Grunde eigentlich nicht der direkte Schlagabtausch mit der AfD gesucht wird? Das fragt man sich natürlich, was ist deine Einschätzung?
Du hast es ja eingangs gesagt, die Landtagswahl, da ist noch ein ganz schönes Stück hin, das am 1. September. Also deswegen glaube ich, dass es jetzt keine direkte wahlentscheidende Auswirkung hat. Wir müssen uns mal anschauen, was die Auswirkung auf die Umfrageergebnisse ist. Ich denke, das könnte ein erstes Indiz sein, ob jetzt möglicherweise die CDU direkt mal ein paar Punkte nach oben klettert und die AfD tatsächlich verliert. Meine Analyse ist hier eher, dass wir zwei Kandidaten erlebt haben, die beide gewonnen haben und möglicherweise eher die anderen Parteien verlieren. Denn beide waren sich ja gar nicht so uneins dahingehend, dass sie illegale Migration sehr stark bekämpfen wollen. Also haben Migration, haben da eigentlich eine große Einigkeit gehabt. Nur die Trennschärfe ist die Radikalität. Und da hat es Höcke doch geschafft, sich darzustellen als jemand, der auch empathisch ist. Er hat seine 4 Kinder angesprochen, die aus seiner Sicht sehr gelungen sind, hat angesprochen, dass er Vertrauenslehrer in der Schule gewesen ist, 15 Jahre Lehrer war, also hat wirklich versucht, sich darzustellen als jemand, der sachlich argumentiert. Es ist nicht immer geglückt, muss man fairerweise sagen, wenn er eben diese Begriffe wie Remigration versucht, komplett umzudeuten und auch teilweise wirklich merkwürdige Passagen in diesem Duell waren, wo er sich nicht erinnern kann daran, dass er die Vizepräsidentin des Bundestages damals in seinem Buch stark beleidigt hat und gesagt hat, sie gehört nicht nach Deutschland. Jetzt so in dem Tenor, das direkte Zitat habe ich gerade nicht parat. Und da hat er es auch einfach tief blicken lassen. Und ich denke, das ist auch vielen klar geworden, vielen, die Probleme haben mit der AfD. Ja, insofern, großen Effekt dürfte es nicht gehabt haben, aber mindestens zur Normalisierung von Höcke und auch der AfD insgesamt, ich glaube, dazu wird es schon beigetragen haben, ja.
Ein brenzliges Thema für alle, die sich für Medien interessieren. Mit Sicherheit auch spannend, nochmal ins Original reinzuschauen, sich selber einfach nochmal ein Bild zu machen. Und in dem Fall danke für den Überblick, Felix. Wir machen weiter mit dem nächsten, nicht weniger emotionalen Thema. In unserem zweiten Konfliktthema heute im Podcast sprechen wir über die emotionale Debatte rund um Schwangerschaftsabbrüche.
Da hat es ja zuletzt einige große Änderungen gegeben. Anfang März war überall in den Medien, da hat sich Frankreichs Parlament mit überwältigender Mehrheit für eine Verankerung des Rechts auf Abtreibung ins Grundgesetz geeinigt. Und auch das EU-Parlament hat jetzt diesen Donnerstag mehrheitlich dafür gestimmt, den Schwangerschaftsabbruch als Grundrecht in die Europäische Charta der Grundrechte festzuschreiben.
Und auch in Deutschland bewegt sich in dieser Debatte jetzt etwas. Und zwar hat die Ampelregierung eine Expertenkommission eingesetzt, die sich mit der Frage beschäftigen sollten, ob Schwangerschaftsabbrüche in Zukunft eben nicht mehr strafbar sein sollen. Aktuell ist es ein Straftatbestand, das ist verboten eigentlich per Gesetz. Ja, und die sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass es falsch ist, also dass Schwangerschaftsabbrüche erlaubt sein sollten, auch in Deutschland.
Lass uns das nochmal in ein bisschen einfacherer Sprache formulieren. Ein Schwangerschaftsabbruch bedeutet, dass Frauen, die schwanger sind, sich aus unterschiedlichen Gründen entscheiden, das Kind nicht zu behalten und dann zu einem Arzt, zu einer Ärztin gehen, um dort eine Abtreibung vorzunehmen. Unter welchen Bedingungen ist das in Deutschland erlaubt? Es ist aktuell ja gar nicht erlaubt, aber es ist legitim bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, richtig?
Genau, da gibt es eben diesen umstrittenen Paragraphen 218, der besagt, es ist verboten, wie du gesagt hast. Schwangerschaftsabbrüche werden demnach mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bestraft oder mit einer Geldstrafe. Allerdings, und jetzt kommt eben diese Ausnahme, wenn es bis zur 12. Woche passiert, dann ist es straffrei, solange eine Frau nachweisen kann, dass sie eben eine Beratung gemacht hat, bevor dieser Abtreibung vorgenommen wurde.
Und was ist durchgesickert bei dieser Expertenkommission? Die wollen, dass Schwangerschaftsabbrüche in Zukunft generell straffrei sind, also Frauen auch keine Beratung mehr brauchen. Oder geht es darum, dass sie auch zu einem späteren Zeitpunkt, also nach den 12 Wochen, noch eine Abtreibung vornehmen dürfen? Oder gar beides?
Genau, also grundsätzlich kommen die eben erstmal zu dem Schluss, dass es nicht haltbar ist, zu sagen, dass es in der Frühphase der Schwangerschaft keine Schwangerschaftsabbrüche geben darf. Also das heißt, sie sagen erstmal, innerhalb dieser 12 Wochen sollte es nicht verboten sein, auf jeden Fall, sondern sollte eigentlich kein Straftatbestand sein. Ja? Was würde sich dadurch ändern? Dadurch würde sich ändern, dass Frauen eben diese Abtreibung auch durch die Krankenkassen gezahlt bekommen können und das nicht privat bezahlen müssen, weil es eben ein erlaubter medizinischer Eingriff ist. Und dann sagen sie dazu eben noch, es sollte auch generell, diese Grenze sollte auch generell später gesetzt werden, also bis zur 22. Woche, weil ab dann eben ein Fötus tatsächlich möglicherweise überlebensfähig ist ohne die schwangere Frau. Und deswegen sollte die Grenze später gesetzt werden, sodass dann eben auch Schwangerschaftsabbrüche noch länger möglich sind. Sie sagen aber auch, es sollte trotzdem weiterhin Beratungen geben.
Okay, das ist, glaube ich, sehr klar geworden. Man muss sagen, noch sind diese Beschlüsse und Empfehlungen der Expertenkommission ja noch nicht öffentlich. Allerdings ist es halt schon durchgesickert. Wir gucken jetzt rauf. Es ist ja letzten Endes keine komplett neue Debatte. Die Debatte gibt es seit vielen Jahren. Die Frage ist also, hat sich etwas an den Argumenten verändert? Auch derjenigen, die jetzt diesen progressiven Wandel, der ja offenbar in der EU, in anderen Staaten, Frankreich und so weiter vor sich geht, die den ablehnen. Wie waren denn dazu die Medienreaktionen diese Woche und was sind die verschiedenen Argumente?
Auch da wieder haben wir mit unserem Redakteur Sebastian Gartow kurz gesprochen. Hier kommt seine Einschätzung.
Das Thema Schwangerschaftsabbrüche, eine sehr emotionale Debatte, die in dieser Woche wieder in die Schlagzeilen geraten ist. Hintergrund ist die Empfehlung einer Kommission, die empfohlen hat, die Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren. Das trifft auf sehr viel Zustimmung im medialen Spektrum von links bis zur Mitte, kann man sagen. Wir selbst haben Perspektiven zu diesem Thema vom ND, vom Neuen Deutschland, wie auch von der Zeit in unserer App. Je weiter rechts ein Medium angesiedelt ist, umso stärker ist die Kritik. Man findet die natürlich vor allem in den katholischen Medien, namentlich Kirche und Leben oder die Tagespost. Dort wird der Lebensschutz betont, während auf der anderen Seite das Selbstbestimmungsrecht der Frauen im Vordergrund steht.
Vielen Dank, Sebastian, für den Überblick. Erstmal also eine relativ klare Unterscheidung auf dem politischen Spektrum, wer wo steht hier bei dieser Debatte. Dario, du hast dich diese Woche mit den verschiedensten Perspektiven nochmal genauer beschäftigt und hier ein paar Beispiele mitgebracht, die die verschiedenen Argumente sehr klar und übersichtlich nochmal darstellen.
Ganz genau. Also wir starten mal mit der Seite, die sagt, Schwangerschaftsabbrüche sollten legalisiert werden. Da gibt es, hat Sebastian ja gerade auch schon erwähnt, einen Beitrag zum Beispiel in der Zeit, den man auch in der App findet. Und zwar hier von der Redakteurin Nina Monecke. Die ist Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und sie sagt eigentlich dieses klassische Argument, was du bestimmt auch schon oft gehört hast, nämlich der Staat sollte sich nicht in Schwangerschaften einmischen. Ich habe auch mal ein Zitat mitgebracht. Sie sagt, Frauen sind selbstbestimmte Wesen. Sie sollten über ihren Körper bestimmen. Sie sollten entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft fortsetzen wollen oder nicht. Und durch diesen Paragraph 218, sagt sie eben, werfe sich der Staat in den Uterus von ungewollt Schwangeren. Zudem gibt es jetzt eben ein zweites großes Argument in dieser Debatte und das findet sich hier exemplarisch bei ND, bei einer linken Tageszeitung, von Nora Noll vorgebracht. Das ist eine freie Autorin und Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie argumentiert eben, ein Schwangerschaftsabbruch hat gesellschaftlich sehr negative Folgen für ungewollt Schwangere aktuell, weil es eben verboten ist. Also sie sagt, die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen geht mit einer moralischen Abwertung und Stigmatisierung von Schwangeren einher, die kein Kind wollen. Die prinzipielle Strafbarkeit, die führe dazu, dass auch Frauen, die keine illegale Abtreibung vornehmen, moralisch abgewertet werden und stark stigmatisiert werden. Also aktuell ist es eben trotzdem verboten. Ne? Du darfst dir nicht mal das bei der Krankenkasse einreichen. Und das, meint sie, eben führt auch schon dazu, dass, ja, dass es eine gewisse Stigmatisierung gibt. Und deshalb wünscht sie sich, dass es eben erlaubt wird, legalisiert wird. Aber sie sagt auch, selbst diese Beratungsfunktion findet sie auch ein Stück weit stigmatisierend. Also ihr zufolge solle dieser Abbruch auch ohne die Zwangsberatung von Vater Staat gemacht werden können, weil sie meint, Frauen sollen das einfach selbstständig entscheiden können. Man soll ihnen das auch zutrauen, ob sie ein Kind auf die Welt bringen wollen oder nicht. Dazu gehören auch Entscheidungen, die sich vielleicht später als falsch anfühlen können, aber dass es eine Verpflichtung gibt zur Beratung, hält sie für falsch.
Also die Position hier bei der Zeit und ND beispielhaft, die nochmal darlegt, also Selbstbestimmungsrecht der Frau ganz klar und eben auch, dass Frauen nicht stigmatisiert und kriminalisiert werden dürfen dafür, dass sie ein Kind nicht zur Welt bringen wollen und auch den freien Willen dazu haben, das eben dann auch zu entscheiden, nicht machen zu wollen. Auf der Kontraseite, da hat ja Sebastian auch schon gesagt, da gibt es dann eher Stimmen von rechts oder eben auch kirchlichen VertreterInnen. Was hast du denn da nochmal für Beispielperspektiven hier mit dabei?
Genau, wir starten mit einer kirchlichen Perspektive und zwar aus einer katholischen Wochenzeitung, Kirche und Leben heißt die. Und dort argumentiert Jochen Sautermeister, das ist ein Professor für Moraltheologie in Freiburg, dass das Problem eben trotzdem ist, dass es gibt nicht nur das Selbstbestimmungsrecht der Frau, wie die Zeit argumentiert, sondern eben auch den Lebensschutz von Leben. Und der ist eben auch im Grundgesetz verankert. Und er meint eben, wenn man jetzt Schwangerschaftsabbrüche legalisiert, aus seiner Sicht, ist nicht gesichert rechtlich, dass eben Schutz von Leben tatsächlich sichergestellt werden kann. Also er erkennt an, dass es natürlich Probleme mit sich bringt, diese Kriminalisierung. Und er sagt, wenn man den jetzt abschafft, dann führt das zu einer reproduktiven Autonomie. Jede Person kann also selbst darüber entscheiden, ob sie ein Kind bekommen will oder nicht. Also so gesehen, das Selbstbestimmungsrecht ist dann damit garantiert, aber eben nicht garantiert, was mit dem Schutz von ungeborenen Leben passiert. Und das ist eben Grund gesetzlich geschützt. Eine Einschränkung, dieser Schutz im Grundgesetz, der ist es, der Paragraph 218. Das heißt sozusagen, wenn der abgeschafft werden würde, wäre es auch grundgesetzlich nicht mehr geschützt. Aber die Frage natürlich ist es, ob das richtig ist oder nicht.
Will heißen, der Lebensschutz ist aktuell prioritär und der wird aktuell garantiert durch den Paragraphen 218. Und diejenigen, die den abschaffen wollen, die sagen halt, Selbstbestimmung ist letzten Endes wichtiger als der Lebensschutz ungeborenen Lebens.
In den Argumenten, die wir jetzt hier in der App uns angeschaut haben, gehen sie nicht darauf ein, also sie machen diesen Punkt nicht, weil sie einfach versuchen, generell jetzt für den Fall, der gerade jetzt gerichtlich und gesetzlich diskutiert wird, eben zu argumentieren. Ich kann mir aber schon vorstellen, wenn man sich das Argument in der ND anschaut, weil sie eben sehr radikal auch für die Selbstbestimmung der Frauen auch sogar gegen diese Beratungspflicht argumentiert, also anders als die Expertenkommission, dass sie vielleicht auch sagen würde, das kann eine Frau selber entscheiden, solange das Kind im Bauch der Frau ist. Aber das ist jetzt eine Vermutung meinerseits, darauf wird nicht explizit eingegangen.
Auch wieder die Frage, wie lange ungeborenes Lebens noch nicht schutzbedürftig ist. Also bei 12 Wochen sind sich ja die meisten Fachleute einig. Es werden hier 22 Wochen nochmal hier genannt als eine Grenze, die wahrscheinlich von der Expertenkommission kommt. Ab einem gewissen Punkt wird natürlich auch von Fachleuten nicht mehr angezweifelt, dass man auch ein Baby im Bauch der Mutter schützen muss. Oder argumentieren die Befürworter von der Schwangerschaftsabbrüchen, der absoluten Straffreiheit und der Entstigmatisierung, argumentieren die, man dürfte und müsste auch noch Kinder im Leib der Mutter abtreiben dürfen, wenn, sagen wir mal, 7 Monate rum sind der Schwangerschaft?
Das ist eine Perspektive aus der Tagespost, das ist eine katholische Zeitung aus Würzburg, die durchaus nicht unproblematisch ist, sondern eine sehr klar konservativ-katholische Linie vertritt. Da gibt es auch problematische Behauptungen. Also es wird zum Beispiel in der Zeitung unter anderem auch behauptet, Homosexualität werde durch Umweltfaktoren wie eine, Zitat, gestörte Vater-Sohn-Beziehung oder Promiskuität hervorgerufen. Also schon Vorstellungen, die sehr grenzwertig sind und auf jeden Fall vertreten sie sehr streng katholische Leitlinien, moralische Positionen und sind in dem Fall hier natürlich auch gegen die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Hier wird eine Ärztin zitiert, Angelika Prokop-Hippen, die war Allgemeinärztin und Psychotherapeutin und hat sich im Prinzip auch schon sehr lange für die Lebensschutzethik eingesetzt, also gegen Schwangerschaftsabbrüche. Sie hat eben herausgefunden, also hat mit vielen Frauen und Männern Befragungen durchgeführt nach Schwangerschaftsabbrüchen. Sie kommt zu dem Schluss, für über 80% der Frauen, die eine Abtreibung vornehmen lassen, ist es eine schwere traumatische Erfahrung. Und mehr als 20% tragen dauerhafte psychische Schäden davon. Und dieses Zitat von der Ärztin, die mittlerweile nicht mehr lebt, muss man sagen, nutzt jetzt eben die Tagespost, um zu argumentieren, das zeigt, es ist eine schwere traumatische Erfahrung und deswegen ist es ganz wichtig, dass es eine Beratungspflicht gibt. Aber sie meinen eben auch, es braucht im Prinzip eine wirkungsvolle Prävention, damit nicht mehr Menschen diese traumatische Erfahrung machen müssen als unbedingt notwendig. Und deswegen ist es gut, wenn es nicht legalisiert ist, sondern im Prinzip ein bisschen schwierig gemacht wird, dass du wirklich den Schritt gehst und einen Schwangerschaftsabbruch vornimmst.
Und in der nächsten Perspektive, die du mitgebracht hast, da geht es ja nochmal einen Schritt weiter, ne? Die sagen, diese Beratungspflicht, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ja abgelehnt wird auf der Seite derjenigen, die den Paragraphen 218 ablehnen und auch abschaffen wollen, dass die super wichtig ist, diese Beratungspflicht. Wir haben jetzt also zwei Perspektiven, kritische Perspektiven gehabt von kirchlichen Medien und das zeigt eben auch, wie die Debatte aktuell ausgestaltet ist. Es ist ein Konflikt, der in den USA natürlich ein Ausmaß hat, wie es in Deutschland überhaupt nicht der Fall ist. Trotzdem ist die Debatte in Deutschland aktiv und ungelöst. Wie siehst du das? Wie schätzt du es ein? Lässt sich denn der Konflikt in den nächsten Monaten auch in Deutschland möglicherweise sogar lösen?
Ich glaube, die Medienstimmen zeigen ja, dass es keine 50-50-Debatte ist, sondern wirklich der Großteil der Leitmedien, Großteil auch der Bevölkerung der Meinung ist, dass es legalisiert werden kann und zumindest diese Entkriminalisierung stattfinden sollte. Und man muss ja auch konstatieren, das ist jetzt gar nicht ein politischer Vorschlag, sondern es ist eine Expertenkommission aus WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Bereichen, die jetzt auch zu diesem Schluss kommen. Dementsprechend spricht schon viel dafür, diese Regelung auf jeden Fall zu entschärfen und da auch das vielleicht ein bisschen angenehmer zu gestalten für Menschen, die schwierige Erfahrungen machen und dann eben wirklich zu dem Schluss kommen, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Ja, und aktuell, wenn man sich das also anschaut, diese Entwicklung und auch die Expertenempfehlungen, dann kann man sagen, es sieht vieles danach aus, dass dieser Paragraph abgeschafft wird und nicht haltbar ist. Abschließend muss man vielleicht nochmal kurz einordnen sagen, wir sind hier natürlich alle Männer, die jetzt über dieses Thema gesprochen haben in dem Podcast. Ich selber bin Mann und der gesteht mir auch nicht zu, hier tatsächlich das für Frauen zu entscheiden.
Die spannendsten Perspektiven der Woche.
Wir kommen zu den spannendsten Perspektiven diese Woche bei Buzzard, nachdem wir gerade eben schon ausführlich über die wichtigsten Konfliktthemen gesprochen haben. Ja, und die erste Perspektive diese Woche, die wir besonders spannend fanden, die kommt vom Deutschlandfunk und der Strafrechtsprofessorin Stefanie Bock.
Aufhänger ist, dass es jetzt gerade gegenüber Israel ja immer öfter auch den Vorwurf gibt, dass die israelische Regierung im Krieg in Gaza tatsächlich Völkermord begeht. Es gibt einerseits die Klage von Südafrika vor dem Internationalen Strafgerichtshof und diese Woche gibt es auch eine Klage von Nicaragua, die eben sagen, Deutschland sollte wegen Beihilfe zum Völkermord verurteilt werden, weil sie die israelische Regierung mit Waffen unterstützt.
Und gerade jetzt mit Blick darauf, dass tatsächlich eine Offensive bevorstehen könnte in den Süden des Gazastreifens in Rafah, haben immer mehr Leute Angst und Sorge, auch weltpolitisch. Die Staatspräsidenten verschiedenster Länder wie der USA erheben große Vorwürfe, dass es hier wirklich zu einem Genozid kommen kann. Und aus diesem Grund die Deutschlandfunk-Perspektive diese Woche fand ich besonders spannend, denn die beschäftigt sich nochmal mit dem Genozidbegriff selbst und der Definition. Was ist also eigentlich Völkermord und was bedeutet Genozid?
Hintergrund der Woche.
Ja, und da hast du eigentlich was ganz Spannendes rausgelesen, was vielleicht nicht jedem oder jeder bewusst ist, die jetzt hier gerade zuhört.
Genau, denn es geht im Prinzip nicht um die Masse an Menschen, die getötet wird, was man gerne denkt, wenn es um Völkermord geht, also Zehntausende Zivilisten, die im Gazastreifen gerade aufgrund von Raketenanschlägen des israelischen Militärs hingestreckt werden, sondern es geht rechtlich betrachtet um die Absicht. Also die Absicht, die hinter der Tötung eines Mitglieds einer geschützten Gruppe steht. Und zwar eine solche Gruppe Gänze als solche auszurotten. Also es geht hier um die Absicht des Täters und das ist interessant, weil man dann sagen könnte, alleine die Tötung und die Anzahl der Tötungen, die reicht eben nicht, sondern muss nachweisen, dass tatsächlich hier in dem Fall beim Genozidvorwurf gegenüber Israel also die Absicht hat, die Gruppe der PalästinenserInnen als solche auszurotten. Und ein historischer Fall ist natürlich spannend, der jedem sofort in den Kopf kommt, denn da ist der Tatbestand in der Tat erfüllt und zwar beim Holocaust. Also während des Zweiten Weltkriegs, da versuchte ja das nationalsozialistische Deutschland, die jüdische Bevölkerung Europas zu vernichten. 6 Millionen Juden wurden zwischen 1941 und 1945 systematisch ermordet. Und diese Absicht, um die es hier eben also beim Völkermord geht, die lasse sich zufolge der Strafrechtsprofessorin auch anhand der Wannsee-Protokolle objektiv belegen. Ähnlich war es bei dem Völkermord in Ruanda 1994, auch einer der klassischen Völkermorde, an die man sofort denkt, wenn man den Begriff hört. Und damals war es so, dass in einem Zeitraum von etwa 100 Tagen rund 800.000 Menschen ermordet wurden, hauptsächlich Angehörige der Tutsi-Minderheit durch die Hutu-Mehrheit. Und hier ließ sich ebenfalls diese Absicht feststellen.
All diese Dinge sind natürlich schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das fand ich eben spannend, dass sie das gesagt hat. Es kann ein Kriegsverbrechen sein, es kann ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein, aber diese Absicht tatsächlich zu beweisen, ist halt sehr schwer, weil man das wirklich nachweisen muss. Und dann hat sie ein Beispiel gebracht, das fandest du ja auch ganz interessant, das fanden wir beide interessant. Sie meinte, weil das eben so definiert ist juristisch, könnte es theoretisch auch schon ein Völkermord sein, wenn die Absicht dahinter steckt, wenn nur eine Person umgebracht wird oder zwei Menschen. Auch das könnte schon als Völkermord bezeichnet werden, ja, weil es eben um die Intention geht, die dahinter steht.
Blick ins Ausland.
Wir bleiben beim Thema Israel und schauen uns eine Perspektive beim Blick ins Ausland von einem israelischen Medium an, und zwar von The Jerusalem Post. Das ist eine konservative Tageszeitung aus Israel und dort meldet sich Jason Silverman zu Wort. Das ist ein Mensch, der sich viel in seiner Arbeit mit der Konfliktlösung im Nahen Osten beschäftigt hat und mit der Frage, wie Israel und PalästinenserInnen zusammenleben können.
Die aktuellen Nachrichten, die gehen ja aktuell alle in eine Richtung. Das heißt, die Bodenoffensive, die ja vielfach kritisiert wird von verschiedensten Staatschefs weltweit, die steht offenbar doch unmittelbar bevor. Israels Ministerpräsident hat bestätigt, dass ein Termin also für einen solchen Einmarsch des israelischen Militärs in die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen feststehe. Viele Nachrichten also, die sich aktuell mit dem Kriegsverlauf beschäftigen. Aber diese Perspektive der Jerusalem Post, die zeigt nochmal eine deutlich langfristigere Perspektive auf, die Dario dich diese Woche besonders umgetrieben und beschäftigt hat.
Ganz genau, weil wir bei Buzzard ja immer auch versuchen, ein Verständnis zu entwickeln vielleicht, warum gewisse Akteure so handeln, wie sie handeln, auch wenn man erstmal eigentlich mehr Kritik daran hört. Also in dem Fall ist es ja so, dass ganz starke internationale Kritik gegenüber Israel gibt. Führende Staats- und Regierungschefs warnen Netanyahu schon seit langem vor dieser Offensive in Rafah und trotzdem halten sie daran fest. Ne? Gleichzeitig ist die andere Entwicklung, die ich spannend finde, die da hatten wir jetzt vorhin auch kurz eine Diskussion, die du gar nicht so spannend findest, und zwar ist es eben so, dass die USA jetzt schon mehrfach vorgeschlagen haben, wie man mit dem Gazastreifen in Zukunft weitermacht, weil die Frage ist ja, was passiert nach dem Krieg? Also man kann ja nicht einfach sagen, man führt den Krieg und danach keine Ahnung. Und die USA haben deshalb eben Vorschläge gemacht, dass zum Beispiel die palästinensische Autonomiebehörde das Ganze verwaltet. Es gibt jetzt einen Zusammenschluss arabischer Staaten, die sich mit der Frage beschäftigen, kann es vielleicht eine gemeinsame arabische Herrschaft über dieses Gebiet geben, um so eine Art Friedensvertrag zu schließen. Und auf beide Vorschläge geht Israel nicht ein. Es gibt Vorschläge der deutschen Regierung, die sagen Zwei-Staaten-Lösung. Auch darauf will Israel nicht eingehen. Das heißt, man hat so ein bisschen das Gefühl, Israel beschäftigt sich gar nicht wirklich mit der Zukunft, sondern reagiert jetzt nur auf die Symptome.
Und in dieser Perspektive erklärt also jetzt in der Jerusalem Post Jason Silverman, warum das so ist. Warum denn?
Da muss man sich einfach einmal vor Augen führen, wie groß die Existenzangst tatsächlich ist. Das ist was wir in Deutschland, glaube ich, nicht verstehen können. Also zu sagen, er rechtfertigt deswegen nicht das Handeln Israels. Er sagt, das ist eigentlich eine Tragödie, dass Israel so eine Existenzangst hat, weil sie deshalb immer nur die Symptome bekämpfen. Also die Bekämpfung der Hamas, erklärt er halt auch, die ist nicht nachhaltig. Selbst wenn die jetzt in Rafah einmarschieren, wird die Hamas nicht besiegt sein. Es gibt ganz viele Hamas-Terroristen, die im Ausland sind. Die Köpfe sind im Ausland, es wird weitergehen. Aber trotzdem, damit will man sich in Israel nicht beschäftigen, sondern man sagt jetzt erstmal einfach die Hamas bekämpfen und dann schauen, was passiert. Weil eben Israel immer schon das Gefühl hatte, dieser Staat Israel, der kann jederzeit ausgelöscht werden. Und wenn man sich die israelische Geschichte anschaut, es gab 1948 einen Krieg, 1956, 1967 und 1973. Und bei all diesen Kriegen hätte Israel von der Landkarte entfernt werden können. Und dieses Trauma ist jetzt eben auch wieder aufgelebt beim 7. Oktober. Da hatte man wieder das Gefühl, okay, da kommen Menschen aus der Nachbarschaft und bringen unsere Bürgerinnen und Bürger um, wir sind nicht sicher. Und er erklärt auch nochmal, das fand ich zumindest als Detail auch interessant, dass eben die jüdischen Feiertage, wir haben gerade vorhin auch über den Holocaust gesprochen, immer wieder die Erinnerung an jüdische Vertreibung wachrufen und an die Existenzängste. Es gab in der Geschichte ja ganz viele Vertreibungen von Juden. Ja, das alles ist im Prinzip eine Tragödie, weil es dazu führt, dass die Politik nicht langfristig agiert, weil sie immer nur das Gefühl haben, wir müssen das jetzt erstmal sichern, wir müssen jetzt erstmal die Hamas bekämpfen und dann gucken, wenn wir sicher sind, was wir in Zukunft machen. Deswegen gibt es in Israel zum Beispiel nach wie vor keine Verfassung, argumentiert er. Es gibt keinen Plan, wie man mit den Palästinensern wirklich leben will, wie man in der Region mit den Nachbarn leben will. All das ist nicht geklärt. Ja, das führt im Prinzip dazu, dass auch sich die Gefahren immer wiederholen und die Gewaltspirale weitergeht. Also in gewisser Weise eine Tragödie, aber vielleicht auch ein Punkt, wo man vielleicht verstehen kann, warum die israelische Regierung manchmal sehr stur handelt.
Eine Nachfrage dazu noch. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie er argumentiert, dass die Existenzangst dazu führt, dass dann nicht an Lösungen langfristig gearbeitet wird. Denn man könnte doch durch langfristige Lösungen, auch durch die Kreierung, Gründung einer Verfassung und so weiter, durch das Anvisieren einer Zwei-Staaten-Lösung, von all dem könnte man doch dann gerade eben die Existenzangst wirklich nachhaltig bekämpfen, also dass man eben keine Angst mehr haben muss, angegriffen zu werden, dass man dadurch absichert, langfristig auch wirklich als Staat Israel eine Existenz zu haben.
Ja, guter Punkt. Er sagt im Prinzip, dass man eben Investments machen muss, die sich auf die Zukunft richten. Ne? Also man müsste sozusagen jetzt Zeit und Ressourcen investieren, um wirklich eine Zukunftsplanung zu machen. Aber man hat halt das Gefühl, man muss erstmal die unmittelbare Bedrohung immer die ganze Zeit beseitigen und bekämpfen und sich jetzt kein Investment machen, was für die Zukunft geht, was vielleicht dazu führt, dass die unmittelbare Bedrohung dann übersehen wird. Also ein bisschen so, wie wenn man jetzt irgendwie vielleicht weiß ich nicht, ganz akut dir irgendwie dein Bein wehtut und du jetzt dir nicht darüber Gedanken machen willst, welches Fahrrad du dir kaufst, um deine Zukunft in deinem Bein nicht mehr wehtut, irgendwie Fahrrad fahren zu gehen. Also das ist so ein bisschen der Gedanke, glaube ich. Und ist im Prinzip tragisch, weil dadurch natürlich die Gewalt einfach nur weitergeht und auch nicht wirklich gelöst werden kann vielleicht.
Ja, also eine Perspektive, die nachdenklich stimmt und ich weiß gar nicht, was man damit genau anfangen soll. Die Erkenntnis ist wichtig, sie rechtfertigt nicht, aber sie erklärt, warum Israel und auch der Ministerpräsident Netanyahu so affektgesteuert vorgeht und so wenig ein Interesse an echten Lösungen hat. Ja, gleichzeitig stelle ich mir schon die Frage, ob es nicht auch einfach ein Machtproblem in Israel ist, was dem zugrunde liegt. Denn es gibt ja Menschen, die langfristig planen, die langfristig Interesse haben an Lösungen. Und wir wissen alle, dass Benjamin Netanyahu kein Interesse an einer Zwei-Staaten-Lösung hat und deshalb auch sicherlich eigene Interessen hat, die er nicht öffentlich macht. Insofern auch diesen Krieg deshalb sicherlich auch mit solch einer Radikalität zu Ende führt.
Nah dran.
Zum Abschluss dieses Podcasts nochmal eine Perspektive, die uns in der Redaktion alle überrascht hat und offenbar ja auch die gesamte Schweiz. Das ist eine Perspektive in dem Indie-Medium Riff Reporter. Und dort kommt die Co-Präsidentin der Aktivistengruppe Klimaseniorinnen zu Wort, die ja seit dieser Woche spätestens in aller Munde ist. Rosemarie Wiedler-Welti, sie gilt ja als Gesicht der AktivistInnen. Und diese Woche gab es ein ganz, ganz wichtiges, vielbeachtetes Urteil gegen die Schweiz.
So ist es. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am Dienstagvormittag eben das Urteil Klimaseniorinnen gegen die Schweiz verkündet. Und dabei kam heraus, dass eben der mangelnde Klimaschutz der Schweiz eine Gruppe, und zwar die Gruppe der Seniorinnen, in ihren Menschenrechten verurteilt. Dass die Schweiz als Staat diese Gruppe nicht genug schützt. Und ja, deswegen eben die Klage berechtigt ist und die jetzt auch einen Anspruch haben, möglicherweise auf Schutzzahlungen.
Und in dieser Perspektive bei Riff Reporter erklärt hier die Co-Präsidentin dieser Aktivistengruppe nochmal ihre Motive und erklärt auch, warum eigentlich gerade Frauen, und zwar ältere Frauen, besonders unter dem Klimawandel leiden. Und dem hat ja auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte jetzt am Dienstagvormittag Recht gegeben.
Genau, und erstmal, wenn man jetzt darüber nachdenkt, denkt man sich vielleicht, okay, in Deutschland oder in der Schweiz sind wir alle vom Klimawandel betroffen, wird uns alle gleichermaßen treffen, denn es geht ja ums Klima, um das Wetter, um die Hitze und so weiter. Und diese Perspektive hilft so ein bisschen zu verstehen, warum das nicht notwendigerweise der Fall ist, sondern warum es gewisse Gruppen härter trifft als andere.
Sonst kommen einem wahrscheinlich auch die Gruppen im globalen Süden in den Sinn, wo die Auswirkungen natürlich deutlich heftiger zu sein scheinen. Oder wir sprechen darüber, dass die soziale Lage mitentscheidend dafür sein kann, ob und wie gut sich Menschen individuell an den Klimawandel anpassen können. Also gerade wenn wir zum Beispiel an Belüftungsanlagen denken, die man sich leisten können muss, oder dieses ganze Thema mit dem Heizungsgesetz, wo man also sein Haus umrüsten muss. Allerdings, was ich besonders spannend jetzt hier bei dieser Perspektive ist, was mir vorher noch nicht ganz so klar war, ist nämlich, was für einen Einfluss und Unterschied es also auch macht, welches Geschlecht ich habe. Und die Aktivistin und Seniorin Rosemarie Wiedler-Welti, die erläutert eben, dass vor allem ältere Frauen besonders unter dem Klimawandel leiden und in Hitzewellen eben auch häufiger erkranken und sterben als Männer. Und das ist ein Riesenproblem, was sie angeprangert hat und wofür sie jetzt ja auch Recht bekommen hat. Sie geht darauf ein, dass laut wissenschaftlicher Studien vielfältigster Art auch die Weltgesundheitsorganisation WHO das nochmal bestätigt hat in den letzten Jahren. Und dafür gibt es zwei Ursachen, warum ältere Frauen mehr unter dem Klimawandel leiden als ältere Männer. Und das sind einmal soziale und andererseits biologische Ursachen, ganz simpel. Einerseits ist es nämlich so, dass vor allem Menschen mit Vorerkrankungen oder alleinstehende Personen ein höheres Risiko aufweisen, an Herzinsuffizienz zu erkranken oder Hitzeschläge zu erleiden.
Also ein biologischer Grund quasi, ne? Das ist jetzt quasi die biologische Seite.
Beides. Die biologische Seite ist, dass es Menschen mit Vorerkrankungen eher trifft und die soziale Seite ist, dass es alleinstehende Personen eher trifft. Also eher Menschen, die im Alter keinen Partner mehr haben. Und sie erklärt, dass sie zur Klage motiviert hat, dass gerade diese beiden Personengruppen eben eher ältere Frauen sind als ältere Männer. Das heißt, eher ältere Frauen alleinstehend leben, weil zum Beispiel ihr Partner etwas früher verstorben ist, oder ältere Frauen im Schnitt mehr Vorerkrankungen aufweisen. Ja, und das trägt dazu bei, dass letzten Endes sie mehr unter dem Klimawandel leiden und deshalb die Schweiz jetzt ja auch verurteilt worden ist, Strafzahlungen zu leisten, wenn sie nicht genügend tut für den Klimaschutz.
Das ist ein Urteil, das eine Signalwirkung auf ganz Europa haben kann. Es gibt mehrere Klagen, die gerade laufen. Das ist jetzt die erste, die entschieden ist. Und es könnte natürlich sein, dass der Europäische Gerichtshof dann in anderen Fällen auch ähnlich urteilt. Das werden wir weiter begleiten.
Und das war's auch schon mit dem Wochenrückblick diese Woche. Also vom TV-Duell über Schwangerschaftsabbrüche hin zu den spannendsten Perspektiven der Woche zu Israel und zum Klimawandel.
Hier für euch im Studio waren heute Felix Friedrich und mein Name ist Dario Nassal. Mitgeholfen bei diesem Podcast haben unter anderem unser leitender Redakteur Sebastian Garthoff und mit dabei in der Redaktion für die Moderationstexte zuständig waren Maria Zahn und Julius Bachmann. Diesen Podcast gibt es überall, wo ihr Podcasts hört, auf allen großen Plattformen. Klickt gerne den Subscribe-Button, gebt uns eine Bewertung, falls euch der Podcast gefällt. Das hilft uns, dass mehr Menschen diesen Podcast finden, den wir hier jede Woche veröffentlichen. Und ja, natürlich wie immer auch in der Buzzard-App. Also für alle, die Interesse haben, die Perspektive nochmal zu lesen, tiefer reinzugehen, anderen Themen zu entdecken, hier nochmal die Empfehlung, schaut auch in die Buzzard-App.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.